Der Bibelbund hatte einmal eine Tagung angekündigt unter dem Thema Das Wort für die Zeit. An dieser Tagung hatte Pfarrer Dr. Jochums ein Referat zu halten und er begann etwa mit diesen Worten: Das Wort für die Zeit ist immer Gottes Wort. Das war ein guter Satz und den habe ich mir gemerkt. Das Wort Gottes ist immer praktisch. Es trifft immer uns dort, wo wir sind, egal ob wir uns das vorstellen könnten oder nicht. Sobald wir Gottes Wort hören, sind wir dran, es aufzunehmen, zu beherzigen. Und das gilt, wie ein mir befreundeter Reichsgottesarbeiter einmal sagte, auch verwandt: Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Er sagte dieses, als ich mich bedankte und die Botschaft anerkannte als eine mir wichtige. Er sagte, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Es geht in beide Richtungen, Redner und Hörer. Womit er sagen wollte, dass es auch ihn immer wieder treffen würde. In diesem Sinne möchten wir Gottes Wort aufschlagen und über die Gemeinde sprechen. Die Gemeinde wird immer wieder mit Bildern verglichen und verdeutlicht. Und es ist gewünscht worden, dass wir einmal uns konzentrieren auf das Bild des Baus. Und dazu möchte ich drei Texte zu Anfang lesen. Der erste ist der bekannte aus Epheser 2, beginnend mit Vers 19. So seid ihr also nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen. Diese Heiligen könnten sowohl die himmlischen Boten, die wir Engel nennen, die auch zum Hause Gottes gehören, sie werden die Heiligen genannt, und sie könnten die Frommen des Alten Testamentes sowohl als die bereits Messiasgläubigen des Neuen Testamentes sein, alle, die im Hause Gottes wohnen. Ihr seid Mitbürger also der Heiligen und Gottes Hausgenossen, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, ein Artikel für beide, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, oder der Haupteckstein, der dem Haus die Maße gibt, in welchem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr mit erbaut werdet, zu einer Behausung oder zu einer Wohnung Gottes im Geiste. Und dann haben wir zwei Verse aus dem Propheten Haggai, dem drittletzten Buch des Alten Testamentes. Kapitel 1, Vers 8 und Kapitel 2, Vers 3. Geht auf den Berg. Geht auf den Berg und holt Holz und baut das Haus. Das wird mir gefallen und mir zur Ehre gereichen, spricht Jahwe. Kapitel 2, Vers 3. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Wir haben ein neutestamentliches Wort gehört, und zwei aus dem Alten Testament, die uns Wegweisung geben sollen zur Betrachtung des neutestamentlichen Textes. Der Prophet will, so scheint mir, zweierlei sagen. Er macht aufmerksam auf das Haus Gottes als solches. Seht das Haus, seht es euch an. Das Haus, das sie vor sich hatten, war nicht sehr bedeutsam, es war nicht sehr groß, aber man sollte dann dafür an das frühere Haus denken. Es geht nicht um die äußere Gestalt des Hauses, es geht darum, dass Gottes Haus gebaut wird. Und ob dieses nun so schön sein würde oder nicht, seht euch dieses Haus an und dann fangt an zu bauen. Und unter diesen zwei Imperativen möchte ich das Bild des Baus einmal betrachten. Zuerst seht das Haus und dann am Schluss baut das Haus. Was ist das für ein Haus, mit dem wir zu tun haben? Sehen wir uns dieses Haus einmal an. Ich möchte dreierlei hier erwähnen. Kurz die Begriffe, dann die Bestandteile und zum Dritten die Bestimmung. Dreimal B ist etwas einfacher. Zunächst die Begriffe, die für diesen Bau gebraucht werden. In den Grundsprachen werden im Hebräischen zwei gebraucht und im Griechischen ebenfalls zwei. Sie decken sich nicht ganz. Im Hebräischen haben wir eines, das bedeutet einfach Haus, Bayit, befindet sich immer noch in unseren deutschen Bezeichnungen Bethel oder Bethlehem. Dann haben wir ein anderes, das bedeutet Palast oder einfach großes Haus, würdiges Haus. Und das Haus, an dem wir arbeiten, ist beides. Es ist ein Haus, in dem gewohnt und gearbeitet wird, und es ist ein großes und herrliches Haus. Im Griechischen haben wir es ein wenig anders. Wir haben dort ein Wort für Tempel, wir haben eigentlich drei Wörter. Und noch mehr, für Haus gibt es natürlich Oikos. Und dann haben wir das Wort Zelt, das zeigt, dass es vorübergehend ist. Allerdings wird dieses eher gebraucht für das Alte Testament. Aber die Stiftshütte ist schon ein Bild von der Gemeinde Jesu und vom Haus Gottes. Dann haben wir Tempelbegriffe und dort haben wir zwei. Hieron ist das Tempelareal, das Ganze, mit allem Drum und Dran, das Wort, das normalerweise für Tempel gebraucht wird. Naos ist das Heiligtum, das eigentliche Wesen dieses Gotteshauses. Alle diese Begriffe, zusammen mit dem Ausdruck Wohnung, tragen etwas bei zu dem, was hier geschildert wird. Es ist ein Bau, der zu verschiedenen Zwecken und von verschiedenen Seiten betrachtet werden kann. Und nun die Bestandteile. Das Haus besteht für uns eigentlich im Grunde genommen aus zwei Bestandteilen. Es hat ein Fundament, das aber zu unterscheiden ist vom Oberbau. Es hat ein Fundament und dann Bausteine. Und diese zwei sind wesensmäßig zusammengefügt, aber sie sind dennoch zwei zu unterscheidende Elemente. Das Fundament ist ein sehr festes Fundament. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 24, man hat auf einem Felsen zu bauen, wenn man das Leben baut. Und der Fels, andeutungsweise, ist sein Wort und sein Wort ist nicht zu trennen von ihm, wie das manchmal in der Theologie getan wird. Wir haben keinen papierenden Papst, heißt es, nun ich schon. Wenn der andere es nicht so haben will, ich habe einen papierenden Papst. Ja, aber man darf nicht auf einem Buch bauen, man muss einen lebendigen Herrn haben, Jesus Christus. Genau, sage ich, und den finde ich in seinem Wort. Was ein Mensch spricht, was eine Person spricht, das ist sie. Und Gott offenbart sich mittels Vokabular, nicht nur sichtbar in Handlungsweise. Das Reden stellt die Person dar. Und Jesus hat in Matthäus 7, 5 bis 7 gesprochen und am Schluss erinnert er daran, dies ist fester Boden, auf dem ihr bauen könnt. Zu Petrus sagt er, auf diesem Felsen, es ist wohl müßig, die Diskussion lange auszudehnen, handelt es sich dabei um das Bekenntnis von Petrus oder um Jesus Christus selbst? Beides. Das Bekenntnis von Petrus macht aufmerksam auf die Person. Und er selbst, wenn er als erster Papst auslegen darf, was er dort gesagt hat oder was Jesus gesagt hat, sagt dann, dass dieser Fels Jesus Christus ist. Und so haben wir die Antwort. Und die dürfte autoritativ sein für katholische und evangelische. Jesus Christus ist das Fundament. Auf diesem Felsen dürfen wir bauen. Es gibt dann noch eine Diskussion, die ich für müßig finde, und dass sie entsteht anhand von dem Text, den ich verlesen habe aus Epheser 2. In Vers 20 heißt es, auferbaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Geht es hier um die Apostel und Propheten als solche, oder geht es um ihre Botschaft? Ich weiß nicht, warum man solche Diskussionen auslöst. Die Apostel und Propheten selbst sind natürlich nicht Fundament. Dennoch, wenn sie sprechen im Auftrage ihres Herrn, dann ist es genauso, wie wenn Jesus Christus gesprochen hätte. Das hat aufgehört, diese Art und Weise der unmittelbaren Vertretung. Niemand von uns ist heute mehr ein Sprachrohr. Es geht nicht. Aber beim Apostel Paulus und Petrus und Johannes und so weiter ist es so, was ins Sprachrohr gesprochen wird, ist genau das, was auf dem anderen Ende rauskommt. Jesus ist der Redende. Und der Apostel sagt genau das, was Jesus gesagt haben will. Er gibt ihm Gestalt, gebraucht natürlich sein Werkzeug in entsprechender Weise. Wenn ich dieses noch einflechten darf, seien wir spezifisch. Wenn wir sagen, jeder Schreiber hat seine Charistika, dann spricht das nicht davon, dass der Schreiber selbst sich einige Freiheiten herausnehmen durfte und es somit also schon ein Stück Menschlichkeit wäre in diesem Sinne. Menschlich ist es, aber nicht fehlerhaft. Es ist nicht menschlich zu fehlen. Das gehört nicht zum Menschsein. Es ist beim Mensch der Fall seit dem Sündenfall, aber es gehört nicht zu seinem Wesen. Es liegt in seinem Wesen, aber es ist nicht sein Wesen. Wenn Gott Mensch wird, dann ist es nicht menschlich zu fehlen. Jesus Christus spricht genau die Wahrheit. Die Tatsache, dass es bei den Schreibern der Schrift verschiedene Stile gibt und so weiter, liegt nicht daran, dass wir jetzt eine zweite Qualität hätten, sondern daran, dass der Autor, Gott selbst, dieses mit berücksichtigt hat und jedes Instrument schon von vornherein geschaffen hat, schon im Mutterleibe, und hat also entsprechend dieses Gefäß gebraucht, sodass es dabei bleibt. Jedes Wort ist von Gott gehaucht worden, kam über seine Stimmbänder und ist für uns sein Wort, egal welches Instrumentarium welcher Mensch gebraucht wurde. Es waren heilige Menschen, sagt Petrus. Also die Botschaft der Apostel ist die Botschaft von Jesus Christus und er ist der Eckstein, aber sie mit ihm bilden das Fundament. Und sie haben ja Jesus Christus selbst als Botschaft gehabt. Und auf diesem Fundament, sagt Paulus in 1. Korinther 3, ist zu bauen. Jesus ist das Fundament, Jesus Christus, der Sohn Gottes, und ihn können wir auch nicht herausnehmen aus der Dreieinigkeit, denn er ist uns gegeben worden als Gottes Offenbarung, um Gott, den Dreieinigen, kennenzulernen. Und wenn er kommt ins Leben, dann kommt einerseits der Heilige Geist, einerseits auch der Vater. Ich und der Vater werden Wohnung aufnehmen. So haben wir es hier mit dem Mittler und dem dreieinigen Gott zu tun bei diesem Fundament. Auf diesem Fundament wird gebaut und auf diesem Fundament bleibt Gemeinde, sonst ist sie nicht mehr Gemeinde. Was auf diesem Fundament gebaut wird, das ist Gemeinde. Dann gibt es den Bau selbst und der ist noch im Bau begriffen, aber die Maße liegen schon fest. Wenn wir die Pyramide als Bild nehmen, dann haben wir ein Dreieck im Fundament. Aber Jesus Christus ist auch der Schlusseckstein. Eine Mini-Pyramide ist schon im oberen Heiligtum. Und dazwischen wird jetzt gebaut. Christus ist Fundament und Ziel des Baus. Und diese entsprechen einander. Wir ziehen Linien, drei Linien, und innerhalb dieser Linien wird gebaut. Beide geben dem ganzen Bau ihre Maße, ihre Gestalt. Und so wird entsprechend gebaut zwischen diesen zwei Christus in gleichsam Botschaft Christi und Christus oben. Dieser Bau ist immer noch im Bau begriffen. Es wird einzeln gebaut, Stein für Stein. Nicht massenweise, jeder muss persönlich kommen. Petrus bezeichnet dieses Baumaterial als lebendiges, 1. Petrus 2, 4 und 5. Es sind also Menschen. Leider haben die Theologen und die Verantwortlichen der Gemeinde Jesu aus der Gemeinde zu oft eine Sache gemacht. Und das ist in unserer Zeit immer noch der Fall. Manchmal sollten wir Tradiertes bzw. Überliefertes sollten wir behalten. Wir sollten immer prüfen und neu fragen, wie steht es geschrieben, und dann werden wir einiges noch fester festhalten. Anderes werden wir abzuschütteln haben, egal wie lieb es uns geworden war. Denn unser Blick geht auf Jesus Christus. Und nicht auf eine Gruppe von Menschen oder einen Menschen sogar. Jesus Christus und dem Heiligen Geist liegt daran, dass wir an Menschen arbeiten und nicht an einer Sache. Und wenn es eine Sache ist, dann wollen wir auch beherzigen, was wir singen. Die Sache ist deine Sache, Herr Jesus Christ. Die Sache, an der wir stehen und arbeiten. Wir arbeiten nicht an einem Konzept, wir arbeiten nicht an einer Sache, an einer Organisation, nicht mein Reich komme, sondern dein Reich komme. Aber dieses Reich ist Menschen. Und das möchte ich tausendmal unterstreichen. Und ich weiß nicht, ob man es dann noch mitbekommen hat. Ich weiß, ich habe zu viel Erfahrung mit Zuhören. Und ich bin Lehrer und jeder von Ihnen, der etwas weitergegeben hat, weiß, dass es mit einem Mal und manchmal mit tausendmal noch nicht verstanden worden ist. Aber beten wir, dass der Herr unsere Augen auftut für Menschen. Und egal welche Aktivitäten Sie in Ihrer Gemeinde haben, denken wir an Menschen. Und wir haben es nie mit Versammlungen zu tun, nie mit Gebetsstunden, nie mit Kreisen und so weiter, nicht mit Sachen. Wir haben es immer mit Menschen zu tun. Und jedes Mal wird ein Stück Jesus Christus Ebenbildlichkeit gebaut in jeder Begegnung, in jedem Fragment unseres Dienstes. Und sie bleiben Fragmente. Lassen Sie mich einmal einen kurzen Gang durch einige Kapitel der Apostelgeschichte gehen, um dieses zu zeigen. Apostelgeschichte 2. Vers 41. Da heißt es, die also, die sein Wort gern aufnahmen oder in der Tat aufnahmen. Leider übersetzt man im Deutschen so oft, und ich weiß nicht warum, dass men im Griechischen mit zwar, was es abschwächt. Vielleicht hat zwar einmal diese Bedeutung gehabt, und nun schreibt man das immer wieder bis heute ab, aber das griechische Wort men bedeutet nicht zwar. Das kann jeder sich merken. Das können Sie löschen. Zwar ist nicht indefinitiv, ich gebe zu, konzessiverweise. Zwar ist definitiv, so ist es. Die also, die in der Tat sein Wort gern aufnahmen, mit Freude, wurden getauft. Von taufen lassen ist nicht die Rede. Sie wurden getauft. An jenem Tage wurden etwa 3000 Seelen oder Menschen, Personen hinzugefügt. Vers 44. Alle Gläubigen waren zusammen und hatten alles gemeinsam. Es handelt sich also um Glaubende. Die, die in Vers 41 das Wort von Petrus über Jesus, er hat den Joel-Text gelesen, aber ist schnell zu Jesus gesprungen, weil er eigentlich Vers 5 offenbar in Joel 3 als Text hatte. Wer an den Namen des Herrn glauben wird, wird gerettet werden. Das war die Brücke zu Jesus, und dann hat er nicht vom Heiligen Geist gepredigt, sondern von Jesus. Die, die diese Botschaft aufgenommen haben, die haben sie ihr geglaubt. Im Glauben haben sie sie angenommen. Vers 47. Mitte. Täglich tat der Herr hinzu. Wozu? Zu der Schar von 3120. Entschuldigung. Und mehr, aber der Herr Jesus tut hinzu. Wann? Wann man das Wort aufnimmt, wann man es glaubt. Wann sie gerettet werden, täglich tat der Herr die, die gerettet wurden, die dabei waren, gerettet zu werden, die gerettet werdende wörtlich, tat er hinzu. Zur Gemeinde, was ist Gemeinde? Die Zahl der Personen, nicht eine Sache. Heute eine Sache geworden und wir können uns kaum davon distanzieren. Es will nicht weg. Aber ersetzen Sie mal, versuchen Sie mal, wenn Sie die Bibel lesen, Gemeinde mit Gruppe zu übersetzen. Oder Schar oder Zahl. Bei diesen Wörtern denken wir doch ans Individuum. Es geht um eine Zahl von Individuen und jeder neu im Bilde Gottes geschaffen. Es wurde zum ersten Mal wird hier Gemeinde gebraucht, unvermittelt, als ob es synonym wäre mit der Zahl, Mehrzahl, die wird gebraucht, die, mit denen, es wird von denen gesprochen, die sein Wort aufnahmen, Gläubige, gerettet werdende, viele Einzelpersonen, und diese sind Gemeinde oder herausgerufene Menschen. Kapitel 4, Vers 32. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Kapitel 5, 11 bis 14. Es kam große Furcht über die ganze Gemeinde. Was ist Gemeinde? Menschen, die gerettet wurden. Und über alle, die davon hörten. Zwei Gruppen von Personen bekommen Furcht. Und das ist so ziemlich umfassend. Die, die in der Gemeinde sind, das heißt, die zur Zahl gehören, und die, die davon gehört haben. Und diese Kunde scheint die ganze Stadt zu durchdringen. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner sich, ihnen, ist aber von der Gemeinde geredet, ihnen, Einzelpersonen, anzuschließen. Es geht um eine Schar, doch das Volk schätzte sie. Wo immer man Christen begegnete, schätzte man diese Menschen als etwas Besonderes, schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan. Wozu? Nicht zu einer Sache, sondern zur Zahl von bereits bestehenden Messiasgläubigen, die an den Herrn glaubten. Eine Menge von Männern und Frauen, einzeln. Der Mann für sich, die Frau für sich, das Kind für sich, jeder einzeln, egal wie viel auf einmal in einer Familie. Und so weiter. Kapitel 6, 1 und 2. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, Gemeindewachstum? Ja, durch Bekehrungen. Die Jünger sind die Gemeinde. Wer Jünger ist, ist Gemeinde. Entstand ein Murren und so weiter. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen. Menge. Man denkt nicht an eine Organisation. Man denkt an die Zahl von Christen. Vers 7. Das Wort Gottes nahm zu und die Zahl der Jünger mehrte sich. Das ist interessant, dass Menschen gerettet werden. Und ganz besonders dankbar ist man, wenn die Vertreter des alttestamentlichen Gottesdienstes auch dazu kommen. Die Zahl von Priestern. Eine große Zahl von Priestern. Das ist herrlich. Kapitel 11, Vers 21. 11, 21. Die Hand des Herrn war mit ihnen, mit den Christen, die überall hinliefen, hingingen und das Wort von Jesus erzählten. Und eine große Zahl wurde glaubend und kehrte um zum Herrn. Menschen, Vers 24, Mitte. Es schloss sich dem nicht sich, Entschuldigung, das ist falsch. Es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge. Es wurde eine große Menge dem Herrn hinzugetan. Von wem? Antwort liegt in Kapitel 2, Vers 47. Vom Herrn. Und in diesem Moment kommt man zu dem, was die Bibel Gemeinde nennt. Vers 26. Ein ganzes Jahr kamen sie mit der Gemeinde zusammen. Was ist hier Gemeinde? Etwas unvermittelt verwendet, dieser Ausdruck. Ist einfach ein Synonym für die Zahl von Einzelpersonen, die zum Glauben gekommen waren. Nicht etwas Extras, nicht bekehrt man sich und dann kommt man zur Gemeinde. Lehrten eine beträchtliche Menge und die Jünger wurden zuerst in Antiochien. Es ist kein Unterschied zwischen der Zahl von Christen in Antiochien und der Gemeinde in Antiochien. Vers 29. Da beschlossen die Jünger, nicht beschloss die Gemeinde, dass ein jeder von ihnen gemäß seinem Vermögen und so weiter den Brüdern, nicht der Gemeinde oder den Gemeinden in Judäa. Man denkt an Menschen. Kapitel 14, 1. Es geschah in Ikonium, dass sie miteinander in die Synagoge der Juden gingen und derart redeten, dass eine große Menge von Juden und Griechen glaubte. Das ist herrlich. Wenn es mal über Einzelpersonen hinausgeht und eine große Menge wird. 20 bis 23. Als ihn die Jünger umringten, wir sind wohl in Derbe, stand er auf und ging in die Stadt. Und am folgenden Tag, in Lystra, Entschuldigung, zog er mit Barnabas fort nach Derbe. Und nachdem sie in dieser Stadt die gute Botschaft verkündet hatten und eine schöne Zahl Jünger gemacht hatten, kehrten sie wieder nach Lystra und Ikonium und Antiochien zurück, stärkten die Seelen der Jünger, wo? In Derbe, Lystra, Ikonium und Antiochien. Und riefen sie auf, nicht ermahnten sie, riefen sie auf, positiv, im Glauben zu verharren und sagten ihnen, dass wir durch viele Trübsale oder Druck, sehr gut übersetzt gestern Abend, Volker, Bedrängnis, Enge, durch Trübsale, durch Druck, durch Enge in das Königreich Gottes eingehen müssen. Nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde, plötzlich, unvermittelt, kommt das Wort Gemeinde. Was ist jetzt Gemeinde? Die wurden nicht gegründet. Man macht nicht Gemeinden auf. Man macht nicht Familien auf. Ja. Es bekehren sich Menschen, es werden Menschen geboren. Sobald Paulus und Barnabas durch das Tor von Antiochien in Pisidien durchgehen, befindet sich in Antiochien in Pisidien Gemeinde Jesu. Und sobald der Erste in dieser Stadt sich bekehrt, hat die Zahl der Gemeinde Jesu in dieser Stadt sich auf 3 erhöht. Die Zahl der Jünger sind bereits Gemeinden gewesen, als die Menschen zum Glauben kamen. Und in diesen Gruppen wird jetzt nach Verantwortungsvollen ausgesehen. Die waren aber nur einige Wochen alt. Ist also eine relative Sache, ja, wer reif ist. Ja. Das sind einige Beispiele davon, dass es sich um Einzelpersonen, um Menschen handelt. Das Baumaterial, daran erinnert Paulus in 1. Korinther 3, muss feuerfest sein. Nicht Stroh, Stoppel und so weiter. Was ist feuerfest? Hier geht es wahrscheinlich eher um subjektives Baumaterial. Wir Menschen sind vergänglich. Aber wenn feuerfestes Material oder mit feuerfestem gebaut wird, glaube ich, können wir das mit den 2 Hauptmotiven oder Elementen unserer Rechtgottesarbeit, könnten wir es so sagen, Liebe und Vertrauen, darauf wollen wir noch zurückkommen, dann wird das Material Bestand haben, wenn das heißt unser Werk, subjektiv, mein Werk. Objektiv sind die Bausteine, wie Petrus sagt, lebende Bausteine, es handelt sich um Personen, es handelt sich um geistliche Bausteine, nicht äußerliche, nicht ein diesseitiges Reich Gottes, nicht jetzt, sondern es sind geistliche Bausteine. Nur der innere Mensch kommt zur Gemeinde, der äußere muss gebraucht werden, aber ist noch nicht im Heil. 1. Petrus 2, 4 und 5, geistliche Bausteine. Sie kommen aber aus dieser Welt, aus verschiedenen Teilen, und da könnte man stehen bleiben und noch vieles sagen über die Regionen, aus denen diese Steine kommen. Sie kommen aus den verschiedenen Zweigen der Völkerschaften, aus der Familie Sems, Hams, Japhet. Das macht Lukas deutlich in Apostelgeschichte 8, 9 und 10. 3 Bekehrungsgeschichten aus den 3 Familien der Söhne Noahs. Jeder soll es hören und die Gemeinde kommt aus allen Gegenden und Teilen der Welt. In Sonderheit betrifft das Epheser 2, ab Vers 11 natürlich die zwei Teile, Israel und Nicht-Israel. Beide sind Heiden geworden nach Hosea, Römer 9, die Fernen, auch Epheser 2, die Fernen sind in Hosea Israeliten. Sie sind zu Heiden geworden. Und grundsätzlich ist jeder, egal welche Privilegien einer mal hatte, verworfen. Aber jeder kann jetzt von daher, Ende Römer 11, Gott hat alle unter die Sünde gesetzt, damit er sich alle erbarme. Und so ist jetzt kein Unterschied mehr zwischen einem bekehrten Juden aus dem alttestamentlichen Volk Gottes und einem bekehrten Heiden. Sie sind alle eins in der Gemeinde Jesu. 2. Timotheus 2 dürfte Vers 19 sein. Interessant steht dort im Grundtext, der Herr kannte die Seinen. Immer, fast immer mit dem Präsens übersetzt, fälschlicherweise. Der Herr kannte von jeher die Seinen. Und das ist wunderbar. Das ist tröstlich. Von Anfang an hat er uns gekannt. Und er weiß, mit diesem Fundament umzugehen. Das sind Steine, die erkannt worden sind von Anfang an. Jetzt kommen wir zum dritten, zur Bestimmung dieses Hauses. Zur Bestimmung dieses Hauses. Wozu dient dieses Haus? Wozu soll es Verwendung finden? Die Gemeinde ist ein Heiligtum. Ein Heiligtum heißt Gott zugeordnet. Natürlich soll es sauber sein. Geben Sie Acht auf die Leute, die ihre Häuser sauber halten. Der äußere Zustand des Hauses, in dem die Gemeinde sich trifft, sollte ein Zeugnis sein vom Wesen der Gemeinde, die sich dort einfindet. Es sollte ganz bestimmt rein sein, in der Heiligung leben. Aber dies ist eigentlich ein Nebenprodukt oder eine Folge der eigentlichen Bedeutung, die Zuordnung bedeutet. Heiligtum heißt, es ist ein Gott, dass ein Haus, das Gott zugeordnet ist. Für ihn ist es da. Wenn man an dieses Haus denkt, dann sollte man an Gott denken. Ist das der Fall in dem Teil der Gemeinde, mit dem wir zu tun haben? Ist unsere Präsenz ein Pfeil, der die Leute an Gott erinnert? Sind wir Gott zugeordnet? Wissen die Leute, wo wir wohnen, dass wir ganz für Gott da sind? Und wir sind nicht mehr ohne Gott und Jesus zu denken. Gottfried Meskemper schreibt in seiner kurzen Biografie, in dem Buch, das Grünzweig und Thoma herausgegeben haben, dass er, als er junger Christ war, gedrängt wurde, dem Pfarrer anschließend die Frage zu stellen, der in seiner Predigt fast oder überhaupt nicht den Namen Jesus erwähnt hatte: Wieso haben Sie das nicht getan? Wieso haben Sie nicht von Jesus gesprochen? Und dann platzt es einmal aus dem Pfarrer raus: Muss es denn immer um Jesus gehen? Ja, immer um Jesus, sagt er. Und wer Meskemper denkt, der kann ihn geradezu sehen, in aller Ruhe und Stille. Ja, immer um Jesus. Das darf nicht nur Etikette, sondern ständige Kennzeichnung der Gemeinde sein. Die Gemeinde ist ein Heiligtum, in dem Gott dem Höchsten gedient wird. Zweitens, die Bestimmung ist Gemeinschaft. Wenn ich Gemeinschaft sage, dann könnten wir zuerst an den Grund der Gemeinschaft denken, nämlich die Einheit. Haus heißt, dass Fundament und Oberbau ein Guss sind. Wir können von zweierlei sprechen, aber wenn es gebaut wird, gehört es zusammen. Wenn nicht, dann könnte das Haus bald vom Fundament verschoben werden. Und das ist schon geschehen. Bei uns in Kanada konnte man früher, heute wird schon mit anderem Material mal gebaut, aber Holzhäuser konnten ohne weiteres vom Fundament weggenommen werden, die standen einfach da drauf. Und dann konnte man das Haus heben, dazu gab es solche, die beruflich dafür ausgerüstet waren, die sich damit auskannten. Mein Sohn hat ein solches Haus gekauft, kaufen können, günstig, es war von der Regierung ausgeschrieben, konnte es günstig kriegen und da hat man das Fundament zuerst gegossen, das Haus einfach, so raufgestellt. Aber so einfach geht es nicht immer zu und ganz bestimmt nicht mit der Gemeinde. Das Wort oder das Bild vom Leib wird ja auswechseln praktisch oder zusammen, verzahnt mit dem Bild des Baus, des Hauses von Paulus gebraucht, sehr gern. Er kann springen von einem zum anderen. Und da ist es ganz bestimmt so, dass wir organisch eins sind mit dem Kopf, dem Haupt, dem Himmel. Wir sind eins, verwachsen mit ihm, sagt Paulus in Römer 6, Vers 5. Und das Bild des Weinstocks und den Reben macht es uns sehr deutlich. Das spricht von Gemeinschaft. Und Gemeinschaft kann nicht vorhanden sein, wenn nicht Einheit da ist. Und es gibt keine festere, bessere, organischere Einheit als diese. Sei denn wir von der Dreieinigkeit selbst sprechen wollten. Bau und Fundament sind eins. Der Eckstein ist bestimmend und der Bau ist auf diesem Eckstein gebaut worden. Das Haus dient dann als Wohnung Gottes. Einheit heißt ineinander sein. Es werden zwei Ausdrücke gebraucht, um die Identifizierung der Gläubigen mit ihrem Herrn zum Ausdruck zu bringen. Die Identifizierung oder Identifikation der Gemeinde mit Jesus oder des Gläubigen mit Jesus ist leider in der Theologie, in der Dogmatik eine vernachlässigte Lehre. Sie ist aber sehr fundamental. Aber sie darf nicht auf der einen Seite überspannt werden, sodass dort, wo wir Christus lesen, wir schon gleich Christ lesen könnten, nicht auch so austauschbar, nicht so eins. Auf der anderen Seite auch nicht abgeschwächt werden, es ist nicht nur eine Jonathan-Davids-Freundschaft, sondern es ist, was für eine Gemeinschaft, was für eine Einheit. Zwei Ausdrücke. Verwachsen, wie ich schon sagte, Römer 6, Vers 5 und Johannes 15. Und dann der Ausdruck des Ineinanderwohnens, zum Ausdruck gebracht in vielen Texten. Gott wohnt in der Gemeinde und die Gemeinde in Gott, in dem Dreieinigen. Immer wieder heißt es die Gemeinde in Gott oder die Gemeinde in Christus. Und dass wir im Heiligen Geist sind, heißt es in 1. Korinther 12, Vers 13, im Heiligen Geist getauft, in ihn hineinversetzt. So steht es auch in Epheser 2, Vers am Ende des Kapitels, ist es 22 oder 23. Eine Wohnung Gottes im Geist. Zweimal, im Vers vorher heißt es Tempel im Herrn. Aber es ist ein Tempel. Und was ist ein Tempel? Ein Haus, in dem ein Gott wohnt. Ein Haus, in dem Gott wohnt, aber wiederum in Gott ist. Und dann eine Wohnung Gottes, des dreieinigen Gottes, im letzten Vers, aber im Geist. Ineinander Wohnung. Und dieses Ineinandersein macht unsere Einheit mit Christus und mit Gott aus. Wir sind nicht im Fleisch, Römer 8, Vers 9, sondern im Geist, sofern Gottes Geist in uns wohnt. Eins ist nicht ohne das andere zu denken. Der Tempel ist also der Bau ist also eins mit dem Fundament. Das macht es, dass die Bausteine eins untereinander sind. Wir sind Glieder voneinander, Römer 12. Miteinander verknüpft, verwachsen. Und das bringt Gemeinschaft, Begegnung. Epheser 4, Vers 16. Eins reicht dem anderen da, dort, wo? Dort, wo Gelenke sind. Gelenke sind Begegnungen von Knochen, von Gliedern. Und dort, wo ein Christ dem anderen begegnet, dort geschieht Handreichung. Manchmal regelmäßig, manchmal spontan. Diese Gemeinschaft, diese Übertragung von Dienstelementen geschieht aufgrund der Einheit, kann sonst nicht geschehen, aber dann soll sie auch geschehen. Das Haus Gottes, die Gemeinde, soll ein Haus der Begegnung sein. Im Alten Testament heißt es, ihr sollt vor mich treten. Gott ruft die Männlichen im Volk Israels auf, mindestens dreimal im Jahr vor ihm zu erscheinen. Und jetzt kommen Familienväter und junge Männer dieser Familien. Und wer mitkommen kann sonst noch, ist herzlich eingeladen. Aber die Männlichen werden aufgerufen, mindestens dreimal unter den sieben Festen in Jerusalem zu erscheinen. Wo? Vor Gott. Aber was geschieht, wenn sie zu Gott kommen? Unterwegs treffen sie schon einander. In diesem Zeichen geschieht Begegnung. Und ganz bestimmt in Jerusalem, beziehungsweise dort, wo die Stiftshütte früher war, man begegnet dann einander. In der Synagoge wird dieses in engerem Kreis fortgesetzt. Man begegnet Gott in seinem Wort und somit auch einander. Wir sind Hausgenossen Gottes und somit Familie, Kinder Gottes und somit Geschwister, Brüder und Schwestern in Christus. Und so sollen wir einander aufbauen. Petrus und Paulus können ein interessantes griechisches Fürwort, ein Pronomen, verwenden, das manchmal mit einander übersetzt wird. Epheser 5, Vers 19 singt und spielt einander. Ist nicht ganz richtig. Denn das Wort für einander steht nicht dort, sondern es steht euch selbst. Die Gemeinde ist so eins, dass wenn ein Glied spricht, die Gemeinde sich selbst dient. Er natürlich auch sich selbst, er hat den ersten Vorteil. Aber daran denken wir jetzt nicht, sondern er als Gemeinde dient Gemeinde. Die Gemeinde dient mit jedem Beitrag sich selbst. Sie baut sich selbst auf und ist somit ein Bethaus nach alttestamentlichem Muster. Mein Haus, sagt Jesus, soll ein Bethaus sein. Meine lieben Brüder und Schwestern sind auch noch da. Ja, danke. Ich plädiere dafür, dass die Gebetsgemeinschaft zurück in den Gottesdienst kommt. Ich plädiere dafür, dass jeder Gottesdienst nach Möglichkeit gibt zur Äußerung der Gemeinde im Gebet. Die Gemeinde ist ganz besonders dort Gemeinde, wo sie sich versammelt hat. Sie ist immer Gemeinde. Aber hier wird sie eher sichtbar. Und dort, wenn sie Haus Gottes ist, sollte gebetet werden. Nicht vorher, das dürfen sie, so viel sie wollen. Die ganze Nacht hindurch. Auch mit anderen zusammen. Aber wenn sie um 9:30 zusammenkommen zum Gebet und erst um 10 Uhr der Gottesdienst anfängt, warum sagen sie nicht gleich, 9:30 beginnt der Gottesdienst? Und dann ist das ein Bestandteil davon. Im Tempel wird Gott angebetet und haben wir Gebetsgemeinschaft miteinander. Ich eile zum Schluss. Im Alten Testament soll der Tempel schön sein. Ästhetik ist ein vergessener Begriff in unserer heutigen Kultur, beziehungsweise sehr verkennzeichnet, verunstaltet. Und man hat es aufgegeben, und das ist tragisch, man hat es aufgegeben, auf dem Gebiet der Kunst, der Ästhetik eine Einmütigkeit zu erwarten. Das ist Geschichte für viele Menschen. Und ich sage nein. Ich sage zweierlei. Wenn die Bibel, wenn Gott ein Gott aller Menschen ist, und ich kann nach Indonesien oder Russland oder Nordamerika hingehen und mit dieser Bibel kommen und sagen, dies ist der Gott, dem ihr euch verpflichtet, dem ihr verpflichtet seid. Ihr habt zu gehorchen, Apostelgeschichte 16, und Buße zu tun, egal wo wir hinkommen. Dann ist Gott ein Gott aller Menschen. Und dann ist jeder potenzielles Gemeindemitglied. Das heißt, überall auf der Welt darf Gemeinde entstehen und sie ist Gott unterstellt. Es gibt nur einen Herrn, nur ein Wort Gottes und alles gilt für alle. Zweitens, dieser Gott fordert angenehmes, anständiges, schönes, kosmetisches, Kosmos, das Bild für, Wort für Schönheit und so weiter, 1. Petrus 2, es gibt noch viele Wörter, die nicht mehr zu denken sind. Oder die man nicht verstehen kann, wenn man nicht voraussetzt, dass die Leser wissen, worum es sich handelt. Und drittens, Gott fordert Einmütigkeit. Es kann also nicht so sein, dass wenn Gott sagt, es muss anständig sein, und es muss in Ordnung sein und es muss schön sein. Der Gottesdienst bekommt zwei Kriterien am Ende von 1. Korinther 14. Taxis, es muss schön sein, es muss ordnungsvoll sein. Es muss schön sein und es muss in Ordnung sein. Das heißt, in der Reihe nach, eins nach dem anderen. Wenn Gott das will, dann ist es nicht mehr privat Meinung, was diese Wörter bedeuten. Sonst haben wir fragmentierte Gemeinde, sowohl als, besonders seit dem Mittelalter, fragmentierte Gesellschaft. Aber Gemeinde soll heil sein und heil werden. Und wir werden nie vollkommen sein. Aber wir müssen daran arbeiten. Wir dürfen dieses Thema nicht zur Vergangenheit legen. Und wenn wir ganz von Anfang anfangen, aber wir müssen uns fragen, was meint Gott damit? Das Haus soll schön sein. Der Tempel soll die Schönheit Gottes ausstrahlen, seine Herrlichkeit. Weiter. Die Gemeinde soll ein Ort der Aufbewahrung sein. So wie der Tempel des Alten Testamentes der Ort der Aufbewahrung des Wortes Gottes war, so, sagt Paulus, ist die Gemeinde Jesu heute Pfeiler, Träger der Wahrheit. Wo soll die Bibel sonst von Generation zu Generation weiter bestehen als in der Gemeinde? Werden es Feinde des Wortes Gottes tun? Werden es Gleichgültige tun? Die Gemeinde soll dafür sorgen, dass es Bibeln gibt, dass diese Bibeln wirklich Bibeln sind, gute Übersetzungen, gute Texte. Sie soll dafür sorgen, dass dieses Wort verkündet wird, dass es im Raum ist, akustisch. Sie soll dafür sorgen, dass es in die Herzen gelangt. Und sie soll dafür sorgen, dass es weitergesagt wird. Und das bringt mich zum Letzten. Die Gemeinde soll ein Zufluchtsort sein. Denken Sie an das Gebet von Salomo. Sehr rührend in 1. Könige 8, 41 bis 43. Und wenn jemand kommt zu diesem Haus und betet zu dir, Jahwe, dann erhöre du doch. Ich weiß nicht, wie oft das Gebet erhört wurde. aber ganz bestimmt in Apostelgeschichte 8, als einer aus Afrika kam. Allerdings nicht dort, wie traurig, aber dann doch, bevor er nach Hause kam und bevor er das Land Israel verließ, Gott sei Dank. Gott hat dafür gesorgt, dass ein Mann, der bereit war, gehorsam zu sein, der sagte, hier bin ich, Philippus, der konnte dann zu diesem Wagen gehen und ihm sagen, wie er Jahwe und den Sohn Jahwes, der auch Jahwe ist, finden konnte. Die Gemeinde soll eine Zufluchtsstätte sein. Wenn die katholische Kirche sagt, die Gemeinde ist der Heilsraum, dann hat sie nicht ganz Unrecht. Das ist noch ein Überbleibsel von ursprünglicher neutestamentlicher Wahrheit. Man versteht das falsch oder fasst das falsch. Ja, wenn es falsch verstanden ist, ist es nicht verstanden, Entschuldigung. Sie fasst es falsch auf. Aber die Gemeinde soll der Ort sein, wo das Heil zu finden ist. Deshalb soll jeder Ungläubige herzlich willkommen sein. Andererseits soll die Gemeinde nicht dauernd nur kommen sagen, sondern auch einmal gehen können. Aber wenn sie dann kommen, nachdem man zu ihnen ging und sie angezogen wurden, das heißt, sie Appetit bekamen, dann wollen wir sie aufnehmen, so wie sie sind und so wie sie aussehen und herzlich lieben als Reste von Ebenbildlichkeit Gottes. Egal, ob es sehr feine Damen sind und sehr feine Herren, sie sind auch nur Reste einer Ebenbildlichkeit Gottes. Genauso wie der verpfuschte Bettler, den wir irgendwo aufgabelten. Jeder muss gleich freundlich, gleich aufgenommen werden. Jakobus Kapitel 2. Und dann muss ihm von Jesus erzählt werden. Wir wollen hoffen, dass er es versteht und dass der Heilige Geist an ihm arbeitet. So, ich bin nicht zum Bauen gekommen. Baut das Haus. Welches Haus? Alexander der Große hatte einen Lehrer, der hieß Aristoteles. Aristoteles hatte eine Vision. Alle Völker unter ein Dach zu bringen. Oikumene. Alexander der Große ging hinaus, um diese Vision zu verwirklichen. Die Römer haben diese Vision übernommen, diesen Gedanken. Imperium, eigentlich im Grunde Oikumene. Die Erben des Römischen Reiches haben es wieder übernommen, Ökumene. An diesem Haus arbeiten wir nicht. Wir arbeiten nicht an einem Haus, das diesseitig ist. Wir arbeiten an einem jenseitigen Haus, das überdauern wird, wenn alles hier erschüttert werden wird. Hebräerbrief. Greift wohl Haggai auf. Ich werde noch einmal, Kapitel 12 ist wohl, noch alles erschüttern, damit das, was nicht erschütterlich ist, bleibe. Das ist Gemeinde Jesu. An diesem Haus bauen wir. Mit Fleiß wollen wir es tun, in Weisheit, in Treue, ganz besonders in Liebe. Beten wir auch für gutes Bauwetter. Das ist auch wichtig. Wir wollen zusammen beten. Herr, wir danken dir, dass du uns solche Zeiten gewährst, wo wir uns zurückziehen können und wirklich einmal uns Zeit nehmen können, etwas mehr in die Tiefe über deine Wahrheiten nachzudenken. O Herr, lass sie Bestandteil von uns werden und uns zur Triebkraft werden. Wir bitten dich, Herr, treibe du uns von innen und stehe du uns vor Augen, bei jedem Schritt, den wir tun. Amen.